Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Mann oder Frau? Wenn es um Politik geht, dann entscheiden sich die meisten für den Mann. Und da regt die FDP-Frauen immer mehr auf. Deutsch oder Französisch? Von den Schweizer Schriftstellern schafft es kaum ein über die Sprachgrenze. Und süß oder sauer? Hauptsache typisch schweizerisch. Wir tischen auf. Am Mikrofon Karin Kobler. Frauen haben es in der Politik schwer. Der neueste Beweis dafür liefern die Wahlen im Kanton Basel-Stadt von letztem Wochenende. Der Frauenanteil im Parlament ist dort abgesackt. Vor allem bei den bürgerlichen Parteien werden immer weniger gewählt. In Basel-Stadt stehen die Fraktionen von der FDP und der SVP sogar ganz ohne Frauen da. Martin Jordan.
Christine Heuss ist vorläufig die letzte Frau, die für die FDP im Basler Grossen Rot politisiert. Sie, die wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren durfte, hat in den letzten gut 30 Jahren miterlebt, wie der Frauenanteil in der FDP-Fraktion kontinuierlich abgenommen hat.
Als ich 1980 in Grossrot kam, waren wir in der FDP-Fraktion 3 Frauen gewesen. Zeitweise 4. Jetzt in der letzten Legislatur, in der ersten Hälfte, sind wir noch 2 gewesen. Und in der letzten Hälfte bin ich jetzt nur allein gewesen. Also relikt.
Dass es bei den Wahlen jetzt bei der SVP und der FDP keine Frau mehr ins Parlament geschafft hat, bedauert Christine Heuss sehr. Die 66-Jährige hat es allerdings erwartet, dass es bürgerliche Frauen schwer haben, gewählt zu werden.
Meine These ist, dass einfach bürgerliche Frauen vor allem von Frauen gestrichen werden. Ich erlebe das schon, dass bürgerliche Frauen schwieriger haben, sich zu behaupten als linke Frauen.
Linke Frauen seien kämpferischer und würden mehr zusammenheben als bürgerliche Frauen. Tatsächlich kommt das rot-grüne Lager im Basler Grossen Rot neu auf 25 Frauen. Die Bürgerlichen bringen es gerade mal auf 6. Christine Heuss ist sich sicher, dass das schlechte Ergebnis bei den bürgerlichen Parteien etwas auslöst. Sie selber hat auch eine Idee, wie man Frauen helfen könnte.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Verein gründen soll, Frauen in Politik, FIP, FIP. Also ist so eine spontane Idee, aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir bekannter werden, dass wir auch ein grösseres Netzwerk haben.
Denn den Frauen würden Beziehungen, wo Männer über Zünft, Militär und Fasnachtsklicken haben, vielmal fehlen. Wäre darum eine Frauenquote in der Politik nicht erfolgsversprechender? Christine Heuss hat zu Quoten ein Ambivalenzverhältnis.
Mit Quote ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen eine Chance haben, ist grösser als ohne Quote. Aber ich weiss, man wehrt sich dagegen. Aber wenn es kein anderes Mittel gibt, warum nicht?
Frauenquote, warum nicht, fragt sich also Basler FDP-Politikerin Christine Heuss. Bis jetzt haben vor allem linke Parteivertreterinnen so eine Frauenquote in der Politik gefordert. Jetzt scheinen auch bürgerliche Frauen, namentlich von der FDP, immer mehr auf den Zug aufzuspringen. Michael Hiller.
Zum Beispiel in der Stadt Schaffhausen.
Ich finde einfach, es kann nicht sein, dass man als Frau offenbar nicht weiterkommt, obwohl man die ausbildungsmässig die Voraussetzungen hat. Ja, das kann ja auch nicht Sinn sein von einer Gesellschaft und von einem Staat, der sehr viel in die Ausbildungen eben auch von Frauen investiert.
Christine Thomen ist Schaffhauser FDP-Parlamentarierin und überzeugt von einer Quote von mindestens 35% Frauen in der Führungsetage der Verwaltung. Oder Zürich. Da hat die SP gerade einen Vorstoss für eine Quote eingereicht. Dahinter stehen aber auch bürgerliche Frauen. FDP-Frauen, die sich auch über die eigene Partei ärgern. Als möglicher Nachfolger für den Stadtrat Martin Vollewieder schlägt Zürcher FDP nämlich nicht die ziemlich bekannte Kantonsrätin Carmen Walker-Späh vor, sondern einen Mann, den kaum jemand kennt. Zürcher FDP-Frauenpräsidentin Ursula Uttinger.
Eine Partei, die immer sagt, Leistung muss sich lohnen, kann nicht einfach eine Carmen Walker-Späh übergehen. Ich will auch nicht den Herrn Kamin schmälern, aber wenn man einfach sieht, was Frau Walker-Späh alles gemacht hat, ist das um einiges mehr.
Soweit die Praxis. Und jetzt die Theorie. Die Monika Büttler befasst sich als Professorin in St. Gallen mit empirischer Wirtschaftsforschung.
Im Prinzip bin ich gegen Quoten. Ich glaube, dass die Frauen, die unter den Frauenquoten reinkommen, immer einen schalen Nachgeschmack haben. Sie sind die, die nur wegen der Quote reinkommen sind, selbst wenn sie wegen ihren Leistungen reinkommen sind.
Im Prinzip. Jetzt gibt es aber eine Studie aus Italien, die aufzeigt, dass eine Frauenquote auf Wahllisten nicht nur Frauen fördert, sondern einen äußerst willkommenen Nebeneffekt hat.
Wenn man die Parteien gezwungen hat, Frauen auf die Liste zu setzen, haben sie müssen bei den Männern Abstrich machen und sie haben dort vor allem die Männer von der Liste genommen, die einen schlechteren Leistungsausweis hatten.
Also weniger männliche Nüsse. Zwar lässt sich die italienische Studie nicht einfach eins zu eins übertragen. Untersuchungen zeigen aber, dass die Quote in Italien, die es heute nicht mehr gibt, bis heute nachwirkt.
Seit 163 Jahren heisst die Posthalterin Muelen im Kanton St. Gallen Rimle. Es ist die älteste Posthalterfamilie in der Schweiz. Aber schon bald geht der Schalter zu Muelen zu, höchste Zeit also, dort vorbeizugehen. Sascha Zürcher.
Die Familie Rimle leitet die Post zu Muelen in fünfter Generation. Ihre Einfamilienhaus im unteren Stock sind in einem kleinen Raum zwei moderne Schalter eingerichtet. Da gehen die Leute Brief und Päckchen auf, machen Zahlungen oder kaufen ein Handy. Der Reto Rimle, das Familienoberhaupt, ist seit 40 Jahren Postler. Er ist Posthalter mit Leib und Seele.
Die Post können bringen, den Leuten Freude machen. Man ist einfach von A bis Z für alles verantwortlich.
Angefangen hat ihre Posthalterdynastie in den Dorfbeiz.
1849, wo die erste Postablage eingerichtet worden ist, im Restaurant gsi, im Hinterzimmer. Wir mussten durch die Restaurantküche laufen, um ins Postbüro zu kommen. Hat dann für das einfach Trennwände aufgestellt und wenn man halt kochen musste, ist einfach die Post zu gewesen.
Früher hat die Post vor allem vom Versand gelebt. Auch Tier sind immer wieder verschickt worden, sagt der 55-Jährige. Päckchen mit bis zu 50 Bibeli drin, junge Hühnchen also, sind keine Seltenheit gewesen. Und auch die Kirche hat immer wieder besondere Päckchen aufgegeben, erinnert sich der Reto Rimle.
Da ist bei der Paketsortierung ein Pack aufgehalten, da war ein Pfarramt mit der Hostie. Vom Kloster Scholastica in Dübach und die Hostie sind dann halt am Boden rausgelegen. Die konnte das Pfarramt nicht mehr brauchen. Und wir Kinder, also mein Bruder und ich, haben dann die jeden Tag 20 Stück konsumiert. Sind ein bisschen heiliger geworden deswegen.
Unter seinem Grossvater in den 30er bis 50er Jahren waren Telegram und Telefon ein lukratives Geschäft. Top aktuell war hier auch die manuelle Telefonzentrale.
Die hat ja rund um die Uhr 24 Stunden bedient sein, weil wenn jemand angerufen hat, hat es dort geläutet und man hat das entgegennehmen, fragen, mit wem das man will verbunden sein, die Verbindung herstellen, dann die Stoppuhr starten, neben dem Telefon dösend warten, bis das Gespräch fertig ist, Zeit notieren und dann das verrechnen, also unglaublich, alles manuell.
Es gibt noch viel zu berichten aus der Familienchronik von Rimles zu Muelen, doch damit ist jetzt Schluss. Im Januar geht die Postdynastie zu Ende. Für Muelener gibt es ab nächstes Jahr allenfalls noch eine Postagentur auf der Gemeinde.
Finde ich schade.
Ich denke, mich kann es nicht ändern.
Es ist jetzt natürlich schade, dass so eine Ära zu Ende geht.
Für den Reto Rimle aber geht es trotzdem weiter. Er wechselt auf eine andere Poststelle rund 20 km weg. Der Poststempel muss er also noch nicht für immer einen Weg legen.
Anekdoten aus 163 Jahren Posthaltergeschichte in Muelen, der Sascha Zürcher hat berichtet. Sie hören «Regional Diagonal», das Magazin von der DRS Regionalredaktionen. Und als nächstes wälzen wir noch Bücher, und zwar quer über die Sprachgrenze. Der Genfer Schriftsteller Joël Dicker ist erst 27 und schon in der engeren Auswahl für den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt. In der Deutschschweiz, da kennt man den Joël Dicker nicht. Ein Schicksal, das er mit vielen Westschweizer Autoren teilt. Aber auch umgekehrt scheint es nicht besser. Oder welcher Roman liest schon Deutschschweizer Roman? Patrick Mühlhauser.
Der Buchladen Thalia am Bahnhof Freiburg führt ein zwösprachiges Angebot. Eine kleine Umfrage bei Kundschaft zeigt aber schnell, es gibt eben doch den literarischen Röstigraben.
Je lis plutôt en français, les auteurs français ou romans.
Nein, sie kennen Kinder, Deutschschweizer Autoren, sie da ältere Frau, sie lesen eher französische und Westschweizer Autoren.
C'est plus connu, tout simplement.
Und umgekehrt, kennen Deutschschweizer Kunden die Westschweizer Autoren?
Jan Gueno, Agatha Christoph, Ramy, Riva, Jesse, Chapa.
Eigentlich nicht so, nein, eigentlich nicht so.
Kenne ich eigentlich nicht.
Dass die Leute eher Autoren aus ihrer Sprachregion kennen, erstaunt die Buchhändlerin die Muriel Bertschi nicht.
Die Leute lesen halt einfach auch gerne, was aus ihrem Kulturkreis kommt. Viele Leute sagen auch, sie wollen vor allem Sachen in der Originalsprache lesen und dann nimmt man halt nicht unbedingt eine Übersetzung.
Im Buchladen Thalia in Fribourg stehen aber auch französische Übersetzungen von Deutschschweizer Autoren. Nicht fehlen dürfen die Klassiker, Dürrematt und Frisch zum Beispiel.
Aber ich weiss nicht, ob das immer eben sehr freiwillig ist.
Pflichtlektüre für die Schüler, lacht Muriel Bertschi. Aber es gibt auch Ausnahmen von Deutschschweizer Autoren, die im Welschen sehr gut ankommen. Bei Bayo, im Westschweizer Marktführer unter den Buchhändlern, stehen die französischen Übersetzungen von Martin Sutter oder im Alex Capu auf der Bestsellerliste.
Martin Sutter, der spricht sowieso sehr viele Leute an, also Leser, die nicht viel lesen. Und es sind Bücher, die sind, also sie sind sicher einfach auch gut. Sie haben nicht so viele Ecken und Kanten, dadurch kann man die sicher in jedem Sprachraum mehr oder weniger gut verkaufen. Und gut, der Alex Capu hat natürlich noch einen französisch klingenden Namen. Hilft sicher auch.
Andere Deutsch-Schweizer Autoren kommen entweder gar nicht übersetzt oder nur selten gelesen in der Westschweiz. Das Phänomen sei aber nicht nur rein schweizerisch, erklärt Muriel Bertschi. Der französische Starschriftsteller Marc Levy zum Beispiel werde zwar auf Deutsch auch gelesen.
Aber es ist kein Vergleich jetzt mit den Verkäufen, die wir im französischen Original haben von Marc Levy.
Das könnte anders sein im Fall vom jungen Autor Joël Dicker. Seit der nächsten Woche den Prix Goncourt tatsächlich bekommen und wird sein Buch auf Deutsch übersetzt, dann dürfte sich auch das deutsch-schweizer Publikum stark für den Genfer Autor interessieren.
Eine Buchreihe, die die Westschweizer und Deutschschweizer ansprechen können, die kommt nächstens raus. Und zwar geht es um die typische Schweizer Küche. Angefangen hat es mit dieser Buchidee an der Expo 02. Seither haben Küchenforscher das kulinarische Erbe der Schweiz durchforstet und die 5 Bände zusammengefasst. Jetzt kommt dann der erste Band in die Läden. Der Marco Jacki hat schon mal im Buch geblättert und hat für uns einen Dreigänger zusammengestellt.
Wir Schweizer haben es offenbar gern süß. Ein Dessert nach dem anderen finde ich in diesem kulinarischen Erbe der Schweiz. Luzerner Regentröpfli, Appenzeller Hosenknöpfe, Badener Krebeli. Es läuft einem wirklich das Wasser im Mund zusammen. Etwas fürs Apero zu finden, ist hier schon schwieriger. Wahrscheinlich ist Aperölen halt nicht typisch schweizerisch. Fündig wird im Luzerner Städtli Sursee. Da gibt's nämlich Sursee Honiggans, was keine Gans ist, sondern eine Art Biberli mit einem Teig aus Honig und Haselnüsse und einer Füllung aus Mandeln. Und das Sieg heisst im Buch sehr fein als Apero zu einem Gläschen Weisswein. Übrigens erfunden hat die Sursee Honiggans der Bäcker Josef Müller 1936. Auch das kann man in diesem Buch nachlesen. Zum Beispiel während unser Hauptgang warm wird. Eine Schüblig aus dem Kanton Zürich habe ich ausgewählt. Gut, Schüblig gibt es noch vielen Orten in der Schweiz, aber kennen ist so wie der Bassersdorfer Schüblig, nämlich schwarz. Die Idee dazu hat der Metzger Sieber, als er im 19. Jahrhundert auf Lyon ist gegangen, in die französische Wurstmetropole. Er hat seinerzeit sein Schüblig mit Harz eingestrichen, für das er schwarz wird. Heute tut man wegen der Lebensmittelvorschriften ein bisschen anders färben. Zu diesem Bassersdorfer Schüblig empfiehlt sich Herdöpfelsalat und vielleicht ein Glas Rivella. Auch das gehört nämlich zum kulinarischen Erbe der Schweiz. Und habt ihr gewusst, dass Rivella ursprünglich ebenfalls aus dem Kanton Zürich kommt? Von Stefan. Ja, und eben noch das Dessert. Ich habe mich entschieden, es gibt eine Kalorienbombe aus dem Aargau. Ein Stück Bundesrot-Schaffner-Torte. 1961 ist der Hans Schaffner Bundesrot geworden und darum hat der Bäcker aus seinem Heimatdorf die Torte kreiert. Mit ganz Haufen Meringue, Kirsch und Rahm. Und falls euch das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ist, dann nehmt doch zum Schluss noch ein Appenzeller Alpenbitter.
Das ergibt. Prost. Das kulinarische Erbe der Schweiz, mehr dazu findet Sie bei uns im Internet unter drs1.ch. Redaktion heute Christoph Brander, mein Name Karin Kobler.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.